Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Es ist Winter, die Schule fällt aus und drei Kinder sitzen zu Hause fest und fangen an, nachdem die anfängliche Freude verflogen ist, sich etwas auszudenken. Es kommt einem bekannt vor wie im letzten, dem ersten Corona-Winter und wie vieles das Setting in Tamara Bachs neuem Kinderbuch Das Pferd ist ein Hund damit zu tun hat, darüber sprechen wir gleich. Und um Tiere geht es auch gegen Ende der Stunde.
Angeblich sind Pferde ja viel edler gebaut, weil sie Silhouette harmonischer ist und so, ist natürlich Quatsch. Also ich finde gerade diese langen Ohren beim Esel natürlich wunderschön und faszinierend. Und hier Fiona hat besonders schöne, lange, flauschige Ohren.
Das war jetzt weder ein Pferd noch ein Hund, sondern ein Esel aus der erfolgreichen Naturkundenreihe des Verlags Mattes und Seitz, die es jetzt auch als Podcast gibt.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Ein Sturm ist es nicht, der alles lahmlegt, aber ein eiskalter Winter in Tamara Bachs neuem Buch Das Pferd ist ein Hund. Eigentlich eine Art Lockdown-Geschichte, denn es ist so kalt, dass die Schulen zumachen. Die Kinder freuen sich erstmal, sowas bei uns daheim auch. Aber je länger sie zu Hause bleiben müssen, da wird die Zeit dann doch recht lang. Im September hat Tamara Bach für dieses Buch den James-Krüss-Preis bekommen. Es ist nicht der erste Preis, mit dem sie ausgezeichnet wird. Und ich freue mich, dass sie jetzt hier bei mir ist. Hallo, herzlich willkommen, Frau Bach. Ist das tatsächlich so eine Lockdown-inspirierte Geschichte?
Ja, ganz klar. Aber ich wollte es nicht Corona-spezifisch machen. Also es ging schon eher darum, eine Gemeinschaft darzustellen und ein Buch über Hoffnung zu schreiben. So, gerade in der ekelhaftesten Jahreszeit, die ja jetzt wieder begonnen hat. Nicht zu vergessen, dass es eben auch irgendwann hell wird.
Jetzt sind das zwei Schwestern, die da im Mittelpunkt stehen, Clara und Luce, sagt man das so? Oder Luce, wie spricht man den
Luce,
Namen?
Luce, habe ich immer im Kopf gehabt, ja.
Die ist jünger und die hat einen unsichtbaren Hund. Die Ältere, die Clara, die schwärmt für den hübschen Nachbarjungen, für Vincent. Und es haben ja in Corona tatsächlich ganz viele Kinder einen echten Hund bekommen. Und diesen ausgedachten Spielkameraden, das fand ich eigentlich ein ganz schönes Motiv. Das kennt man ja schon. Was hat sie daran gereizt? Das ist ja sehr charmant, diese Idee.
Es fing tatsächlich damit an, dass ich eine Hündin hatte, die mit der Stadt sehr, sehr unglücklich war und dann auf eine andere Pflegestelle auf dem Land gekommen ist. Und die Kinder in meinem Haus, weil ich das auch das, ich habe selbst keine Kinder, aber das Haus voller Kinder, die haben sich halt auf den Hund gefreut natürlich. Und dann war die Hündin nur eine Woche da, wie es auch am Anfang eine Nachbarin in dem Buch hat. Und eins der Kinder hat sich bei mir auch beschwert. Jetzt war der Hund eine Woche da und ich habe ihn nicht einmal zu Gesicht bekommen. So. Und dann war da auch noch ein Gespräch mit einer Freundin, dass ihr Kind einen unsichtbaren Freund hätte. Und wir haben uns darüber unterhalten, ob wir sowas jemals hatten.
Ich wollte gerade sagen, hatten Sie sowas als Kind?
Nicht, dass ich wüsste, aber dann ist ja auch die Frage, erinnert man sich daran? Wo setzt denn so die Erinnerung ein? Und bei mir setzt die Erinnerung im Kindergarten irgendwann ein. Irgendwann mit 3, 4.
Aber der hilft ja tatsächlich, dieser ausgedachte Spielkamerad. Das merkt man auch in Ihrem Buch. Wenn dann Krise ist, dann wird auch das Pferd oder eben der Hund, je nachdem wie groß der gerade in der Fantasie ist, auch mal zur Sprache gebracht, auch von den anderen Familienmitgliedern, von der Schwester. Also das hat durchaus eine positive Funktion, sowas.
Ja, das ist ja auch eine Krücke für die Luze, deren bester Freund gerade weggezogen ist. Und was Erwachsene teilweise nicht verstehen, ist, wie schmerzhaft das schon in dem Alter sein kann, wenn man selbst wegziehen muss oder eben wenn der beste Freund die beste Freundin wegzieht. Das ist schon Herzschmerz. Da kann man nicht einfach sagen, naja, such dir halt andere Freunde. Und Luce geht eben auf ihre Weise damit um.
Jetzt stellen die Kinder sich an einer Stelle auch mal vor, wie das wäre, wenn sie selber unsichtbar wären, weil sie sich so vorkommen, weil die Erwachsenen sie oft irgendwie gar nicht wahrnehmen. Die arbeiten wahnsinnig viel, die Eltern von Luce und Clara und auch der Vater von Vincent ist immer zu am Arbeiten. Mich hat es ein bisschen nachdenklich gemacht und mich verarbeite ich eigentlich auch so viel und kümmere mich so wenig
und?
Um meine Kinder. Ja, ich weiß nicht, aber ich habe dann mich gefragt, ob sie das tatsächlich so wahrnehmen, weil das sind ja eigentlich unheimlich nette Eltern alle, aber immer zu beschäftigt.
Ja, das war schon schwer, glaube ich. Und ich glaube, auch für viele Eltern, die berufstätig sind, ist es jedes Mal, wenn ein Kind auch krank wird, schwer dann zu sagen, okay, wie kriege ich das jetzt mit Arbeit gemanagt? Freundin, es ist ja, es gibt mal diese Regel mit, man kann Kinder haben, Geld und Zeit, aber nicht alle drei auf einmal. So, was ich ganz hart finde eigentlich. Und ich glaube, viele waren am Jonglieren. beim letzten Lockdown, als die Kinder dann plötzlich zu Hause sein mussten und Arbeitgeber aber gesagt haben, nee, du kommst trotzdem ins Büro.
Aber es ist schon so eine Art Wohlstandsvernachlässigung so ein bisschen, ne, die dann zwangsläufiger entsteht, weil was soll man machen?
Ja.
Die Kinder, die leben aber ja an sich in einem Haus, was mir sehr nett vorkam. Die sind da, viele sind per Du und haben so WhatsApp-Gruppen, wo sie sich gegenseitig unterstützen. Am Anfang ist die Luze eben richtig traurig, weil ihre Freundin weggezogen ist. Dann gibt es dann Ablenkung über diese Gruppe. Die schicken sie dann mal los, dass sie was besorgt. Was ist das für eine Hausgemeinschaft? Haben sie, was hatten sie da vor Augen für ein Biotop, für eine Gesellschaft?
Ich wohne selbst in so einem netten Haus. Das ist, glaube ich, eine ziemliche Ausnahme, merke ich immer wieder. Ich fand das sehr schön im Lockdown, dass ich nicht ganz alleine so in einem fremden Haus bin. Und ich finde es auch immer wieder erstaunlich, also ich komme nicht ursprünglich aus Berlin. Leute, die eben nicht in Berlin wohnen, denken, dass es so eine anonyme Stadt ist, aber das ist sie gar nicht. Sie ist ein bisschen rauer, der Winter hier ist ja auch schrecklich kalt, aber trotzdem achten die Leute schon auf sich, habe ich das Gefühl, auch wenn es nur aus dem Augenwinkel ist.
Haben Sie sich da auch mit reingeschrieben in die Hausgemeinschaft, jetzt wo Sie das sagen?
Ich schreibe mich bestimmt.
Gerade, wer ist hier? Sind Sie vielleicht die Rosa von oben?
Nein, nee, bin ich auch nicht. Nein.
Wir haben es schon gesagt, am Anfang geht es der Luze schlecht, zwischendurch geht es auch mal der Clara schlecht und Sie beschreiben das ganz toll. Ich finde, das zieht einen unglaublich rein. Man empfindet es richtig mit, wie diese Kinder sich fühlen. Ist das, ich habe mich gefragt, sind eigentlich die Gefühle vielleicht die Hauptdarsteller in Ihren Büchern?
Das bleibt nicht aus, wenn man die Figuren immer in den Mittelpunkt stellt, anstatt irgendwie den Plot. Meine Bücher sind ja jetzt nicht so plotlastig. Gerade in dem Buch fällt es anscheinend sehr vielen Leuten schwer zu sagen, was da wirklich passiert. Genau, also es geht mir vordergründig immer um die Figuren, Figurenkonstellation, Beziehungen untereinander. Und da bleiben Gefühle natürlich nicht aus. So.
Und wie schaffen Sie das, sich da so reinzudenken? Sie sagen, Sie haben selber keine Kinder, aber selbst wenn man welche hat, ist das ja eine Herausforderung.
Ich habe selbst manchmal Gefühle.
Ja gut, aber die verändern sich ja. Also ich meine, das merkt man ja, wenn man mit Jugendlichen zu tun hat oder mit Kindern. Man kann sich da zwar dran erinnern, aber die Erinnerung daran ist schon anders als das, was die tatsächlich empfinden. Verstehen Sie, was ich meine?
Ich verstehe, was Sie meinen, aber ich empfinde das selbst nicht so. Bei mir ist das noch relativ nah. Ich habe aber auch eine sehr, sehr gute Erinnerung und Erinnerung ist ja auch sehr nah an Emotionen auch gekoppelt. So. Vielleicht deswegen, aber tatsächlich ist es auch nicht so, dass ich mich in die Figuren hineinversetze, sondern die Stimmen der Figuren wirklich auch in meinem Kopf habe, die mir das erzählen, wie es ihnen geht. Und wer weiß, was ich da unterbewusst bei mir alles anzapfe. Ich war jetzt auch irgendwann mal ein Kind oder eine Jugendliche. So.
Das heißt, die Figuren steuern Sie eher so ein bisschen dadurch?
Die steuern vor allem das Schreiben. So. Also wenn es gut läuft, muss ich nur noch mitschreiben.
Das klingt ja eigentlich herrlich.
Das ist toll. Das ist echt sehr, sehr schön. Deswegen ist es auch ein toller Beruf eigentlich. Es dauert natürlich eine Weile, bis ich mich an die Figuren rangeschrieben habe. Manchmal geht das sofort, manchmal dauert es ein Stück. Aber wenn ich dann an den Figuren dran bin, ist es wirklich, sich mit denen zusammensetzen und gucken, wohin die wollen. So.
Und geht Ihnen das auch mit den Themen so? Ich meine, jetzt das mit dieser Lockdown-artigen Situation, das haben wir ja schon besprochen, aber Sie haben ja auch schon ganz andere Themen, eine Klassenfahrt, was weiß ich was alles besprochen. Kommen die auch von alleine zu Ihnen? Oder
ja.
Wie hören Sie das auf der Straße? Oder wie kommt das zu Ihnen, was Sie beschäftigt?
Das ist schon meistens so, dass irgendein Thema aufpoppt und dann beschäftige ich mich wahrscheinlich auch unterbewusst erstmal damit und dann ist es die klassische selektive Wahrnehmung, dass man dann Beiträge hört, die von dem Thema handeln, dass Leute irgendwie von ihren eigenen Erfahrungen erzählen und plötzlich entwickelt sich daraus eine Geschichte. Ich habe letztens zu einer Freundin gesagt, die auch schreibt, ich habe immer das Gefühl, dass die Geschichten schon fertig sind, sie warten nur darauf, dass ich sie endlich schreibe. So ein bisschen wie die Figur eben in einem Marmorblock, die drauf wartet, dass sie rausgemeißelt wird.
Sie haben ja auch einen sehr eigenen Erzählton, finde ich. Ist der auch gleich da? Oder weil da erzählen ja oft Schriftsteller, dass das eigentlich das Schwierigste ist, erstmal den Ton zu finden, in dem man eine Geschichte erzählt. Aber wenn Sie sagen, das erzählen Ihnen eigentlich die Figuren, dann frage ich mich gerade, ob der nicht gleich dann auch mit den Figuren zu Ihnen kommt.
Oft, ja. Manchmal ist es nicht so leicht, aber das ist wirklich auch bei jeder Geschichte anders, wie sie geschrieben wird, was zuerst da ist. Manchmal ist das Ende zuerst da, manchmal etwas, was mir die Figur erzählt. Bei einer Geschichte ist mir plötzlich aufgefallen, dass die Geschichte noch eine Perspektive braucht. Und dann habe ich noch eine andere Figur plötzlich gefunden, die dazugehörte. Solche Sachen.
Wie reagieren denn die Kinder, die Sie treffen auf Lesungen oder anderen Veranstaltungen, auf diesen Tonfall? Wie nehmen die das an oder wie spiegeln die Ihnen das?
Ich glaube, das fällt Ihnen noch gar nicht so bewusst auf, weil er... Was das Tolle an dem Ton ist, er lässt sich sehr gut vorlesen. Es ist ein sehr mündlicher Ton, den ich immer schreibe. Mhm. Und beim Schreiben selbst lese ich mir oder anderen eben auch die Geschichte immer laut vor, um zu gucken, ob es funktioniert, wo hakt es, wo stolpere ich. Weil eben viel in meinem Beruf auch davon abhängt, dass ich die Texte laut vorlesen kann. Dass die auch ein bisschen witzig sind an manchen Stellen, vor allem unterhaltsam und spannend.
So. Spielt da auch Musik eine Rolle, dass sie so einen guten Rhythmus haben?
Auch wahrscheinlich. Wobei ich jetzt in dem Buch, glaube ich, keine Musik reingebaut habe. Und ich weiß auch nicht, ob ich beim Schreiben bei diesem Buch Musik gehört habe. Oft war es so, aber bei dem ist es jetzt nicht so. Da war es eher die Stille des Winters. Ich habe auch viel, also ich habe das Buch tatsächlich jetzt im letzten Februar, wo es so kalt auch war, also nicht so kalt wie in dem Buch natürlich, aber es war kalt und es hat geschneit. Und ich schreibe vor allem nachts. Da hat das alles sehr, sehr gut gepasst, diese Stimmung nachts, dann Laternenlicht und fallender Schnee. Das war sehr, sehr gut zum Schreiben.
Und hat sie das jetzt auch weitergetragen, diese Situation? Wird es Corona nochmal in einem Tamara Bach-Buch geben oder ist es damit jetzt erstmal?
Ich hoffe, das ist gegessen. Nicht. Ja, da habe ich keine Lust mehr. Und wie gesagt, ich wollte ja auch nicht über Corona schreiben. Es ging mir eigentlich eher um eine andere Geschichte, um eine Krise. Und wie man da wieder rausfindet.
Und das ist ein sehr ermutigendes Buch geworden, finde ich. Und sehr unterhaltsam, Tamara Bach. Danke, dass Sie hier waren. Danke für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Das Pferd ist ein Hund beim Carlsen Verlag erschienen.
Adventskalender.
Ich bin Wiebke Poromka und ich bin Redakteurin im Büchermarkt. In diesem Jahr verschenke ich Kompass von Matthias Innar. Das ist ein Roman, der vordergründig von der Liebe von Franz zu Sarah erzählt, einer berühmten Orientalistin. Und es ist ein Roman, der uns nach Wien und Istanbul, aber auch ins unzerstörte Damaskus, Aleppo und Palmyra mitnimmt, allesamt Orte, die Franz bei seinen Forschungsreisen besucht hat und an denen er Sarah begegnet ist. Vor allem aber ist Kompass eines, der mit unzähligen literarischen, musikalischen und künstlerischen Beispielen gesättigte Beweis dafür, wie untrennbar Orient und Okzident seit jeher miteinander verbunden sind. Kompass von Matthias Innar ist ein überbordener Roman, vollgepackt mit Geistes- und Kulturgeschichte. Und dabei ist das Buch so spielerisch leicht geschrieben, dass Innar uns lesend genau das Wesentliche ermöglicht, Grenzen zu überwinden und den weltumspannenden kulturellen Austausch als etwas Selbstverständliches, ja Natürliches zu begreifen. Kompass von Matthias Innar schenke ich meinem ehemaligen Lehrer Hans-Werner Overländer, genannt natürlich Ovi. Der hat uns nicht nur mit seinen Klimmzugrekorden am Klassenzimmertürrahmen begeistert, sondern er hat uns nichts weniger gelehrt als Menschlichkeit und Widerständigkeit. Hey Ovi, ich weiß, du liest eigentlich nur marxistische Theorie und Anleitungen zur Weltrevolution. Aber glaub mir, dieser Roman kommt zwar ganz ohne programmatische Thesen aus, aber es gibt kaum eine bessere Schule, um verkrustetes Denken aufzulösen. Diese Schule hast du natürlich gar nicht nötig, aber ich bin mir sicher, dass du Freude daran haben wirst, mit Matthias Innar auf Reisen zu gehen. Und vielleicht kannst du bei der Gelegenheit ja auch noch das eine oder andere Verhältnis umstoßen. Deine Literaturmuffligkeit zum Beispiel.
Wiebke Poromka aus unserer Literaturredaktion hat einen großen Roman hinterm siebten Türchen des Adventskalenders versteckt. Kompass von Matthias Innar, aus dem Französischen übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller. Und das 432-Seiten-Buch ist beim Pieper Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ausmisten, entrümpeln und renovieren. Damit haben extrem viele Leute während der Corona-Pandemie angefangen. Viele wollten sich das Home oder Homeoffice schön und schöner machen, wohl in der Hoffnung, dass man sich selbst dann auch schöner oder zumindest besser fühlt. Denn Räume wirken ja auf uns. Und wie? Damit hat sich die amerikanische Wissenschaftsjournalistin Emily Antes beschäftigt. Drinnen, wie uns Räume verändern, heißt ihr Buch. Und Susanne Billig hat es gelesen. Frau Billig, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe wirklich noch nie so viel Zeit zu Hause verbracht wie in den vergangenen 2 Jahren. Bezieht sich denn Emily Antes auch in ihrem Buch auf die aktuelle Situation und das Zuhausebleiben in diesen Zeiten?
Nein, das ist nicht ihr Thema, aber sie sagt, es war tatsächlich auch vor Corona schon so. Menschen zumindest in den Industrieländern verbringen unglaublich viel ihrer Zeit in Innenräumen. In den USA und Europa sind es 90% unserer Zeit verbringen wir in Innenräumen. Darum widmet sie dem jetzt ein ganzes Buch. Und das ist so interessant, dass man sich beim Lesen wundert, dass es so eine Perspektive nicht schon längst gab.
Habe ich auch, als ich mich vorbereitet habe. Und vor allem fällt einem ja dann auch erst auf, in tatsächlich wie vielen Innenraumsettings man sich so aufhält. Wie hat die Autorin denn da ausgewählt oder was nimmt sie sich für Aspekte vor?
Ja, sie greift so eine Handvoll Aspekten heraus. In einem Kapitel geht es um den wohl düstersten aller Innenräume, dem man auch nicht entfliehen kann, dem Gefängnis. Es geht in einem anderen Kapitel um Krankenhäuser, die Wirkung der Innenarchitektur auf Heilungsprozesse. Oder sie beschreibt neue Architekturideen für hochsensible Menschen, die mit Schall und Lärm nicht gut umgehen können, oder für sehr alte Menschen oder vergessliche Demenzkranke. In einem Kapitel geht es um die Frage, wie man die immer dicker werdenden Bevölkerungen des globalen Westens zu mehr Bewegung animieren könnte. Ja, vielleicht ist es gar keine so gute Idee, überall die Aufzüge leicht erreichbar zu machen. Vielleicht sollten die Treppenhäuser verlockender werden und, alles sehr spannende Aspekte.
Also da hat sie offenbar auch richtige Veränderungsvorschläge. Gilt das auch für die Gefängnisse, die Sie angesprochen haben? Ist das denn überhaupt eine Option, dass solche Innenräume angenehmer gestaltet werden, denn gerade in den USA, wo Emily Antes herkommt, da setzt man ja eher auf Abschreckung anstatt auf Resozialisierung.
Ja, das unterstreicht sie auch genau das, was Sie da gerade sagen. Die meisten US-Gefängnisse sind absichtlich brutale Orte, Lagerhäuser für Menschen, sagt sie wörtlich. Aber selbstverständlich, auch lokal gibt es in den USA durchaus Reformbereitschaft. Emily Antes besucht zum Beispiel eine Frauenhaftanstalt in Kalifornien, die vor einigen Jahren umgebaut wurde. Und da wurde von Fachleuten aus der Landschaftsarchitektur das Gelände draußen umgestaltet. Es wurde grüner gemacht, da ist eine Art Parklandschaft entstanden. Die Mauer ist kaum noch zu sehen drumherum. Innen gibt es ganz viel Helligkeit, angenehme Räume, Sitz- und Sofaecken, auch mal Bequemlichkeit, nicht nur Hygiene und Sterilität. Und vor allem ist es so gestaltet, ganz wichtig, dass Aufsichtspersonal und Inhaftierte sich in denselben Räumen aufhalten können. Dann lernen sie sich nämlich als Menschen kennen und die Gewalt nimmt sehr ab, was auch vom Personal sehr geschätzt wird. Man muss sich allerdings, das betont sie auch, dem Gedanken öffnen, dass der Freiheitsentzug selber schon Strafe genug ist und man die Verurteilten jetzt nicht auch noch durch Räume quälen und beherrschen muss.
Guckt Emily Antes denn da tatsächlich so als Wissenschaftlerin drauf? Sie ist ja Wissenschaftsjournalistin, also guckt sie auch sehr auf Forschungsergebnisse oder Studien und Experimente?
Ja, sie macht das ganz abwechslungsreich. Mal geht es um sie persönlich und dann geht sie raus an Orte oder spricht mit Fachleuten aus der Psychologie, der Architektur, Behörden, Verwaltung. Zum Beispiel geht es in einem Abschnitt um die Erforschung von Großraumbüros. Da haben WissenschaftlerInnen für eine Studie Menschen mit Trackern ausgestattet, also natürlich mit deren Einverständnis, und aufwendig untersucht, wie es da so um die Sozialkontakte steht. Wie häufig haben Mitarbeitende eigentlich Lust, Kontakt zueinander aufzunehmen? Ist ja nicht ganz unwichtig in Unternehmen, dass die Leute auch mal miteinander sprechen und Ideen austauschen. Und dann wurden diese Tausenden von Datenpunkten ausgewertet. Und es hat sich gezeigt, also wenn man das mal so salopp zusammenfasst, nehmen Menschen jede Privatsphäre und sie bauen sich so einen inneren Kokon, Kopfhörer auf und abdriften, niemanden mehr angucken und die Kollegen nur noch als Nerv und Anstrengung empfinden. Gib ihnen schöne, vielfältig gegliederte Räume mit Abwechslung für das Auge, auch mal Rückzugsmöglichkeiten, und dann tauen die Menschen auf.
Das klingt wirklich ziemlich überraschend und spannend. Auch gab es denn einen Aspekt, ein Kapitel, das Sie irgendwie besonders beeindruckt hat?
Also mich hat vieles beeindruckt. Ich fand besonders spannend eine Passage, da begleitet die Autorin eine Designprofessorin in ein Krankenhaus und das OP-Team führt dann eine fingierte, lange, schwere OP durch, also ohne echten Patienten, aber sonst ganz nah an der Wirklichkeit, einschließlich Komplikationen. Und die Professorin und ihr Team, die zeichnen das dann alles ganz akribisch auf. Wann stehen sich Ärztinnen und Ärzte, OP-Mitarbeitende gegenseitig im Weg? Wann versperren sie sich die Sicht auf Instrumente? Wann tasten ihre Hände nach Knöpfen und Reglern, die aber dann eben doch nicht genau da sind, wo sie jetzt sein sollten? Wann piepen die Instrumente so laut, dass das Team gar nicht mehr richtig miteinander sprechen kann? Das war so richtig so Emergency Room Atmosphäre, aber aus der Perspektive der Innenarchitektur ganz ungewöhnlich und aufschlussreich. Also Sie hören es vielleicht, mich hat das Buch wirklich begeistert.
Vielleicht ja auch genau das Richtige jetzt in der düsteren Zeit, wo wir so viel drin sitzen, sich mit den Innenräumen zu beschäftigen. Susanne Billig war das über das Buch Drinnen, wie uns Räume verändern von Emily Antes, übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Johanna Weiß und erschienen bei HarperCollins für 20 Euro. Er hat von den Aromonen im Norden Griechenlands erzählt, die eine eigene Sprache haben und von vielen anderen Minderheiten an den Rändern Europas. Der österreichische Schriftsteller Karl-Markus Gauß, der mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung 2022 ausgezeichnet wird, für sein Reportagenbuch Die unaufhörliche Wanderung, das im Oktober erschienen ist. Was ihn antreibt, das beschreibt er selbst so.
Ich bin sozusagen ein skeptischer, aber auch begeisterungsfähiger Mensch, der, wo immer er hinkommt, Dinge entdeckt, von denen er selbst vorher nichts gewusst hat. Über Moldawien habe ich vorher sehr viele Studien betrieben und habe sehr viel über Moldawien gewusst. Als ich dann dort war, musste ich sehr viel von dem, was ich gelernt, studiert, mir angeeignet habe, auch wieder vergessen, ja.
Also ein echter Entdecker, so versteht sich der österreichische Schriftsteller und Essayist Karl-Markus Gauß. Was sein Werk auszeichnet, das hat die Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel bei uns im Programm so erklärt.
Also ich würde sagen, es ist das Europa der Ränder. Er interessiert sich für die Gebiete, die vielerorts als die europäischen Schmuddelecken angesehen wurden und werden, für die Minderheiten. Und er rückt in dem, was er damit macht, die Peripherie ins Zentrum der Wahrnehmung. Also er schaut dorthin, wo man normalerweise nicht hinschaut. Und er hat sich auch immer dafür eingesetzt, Europa nicht als Wirtschaftsgemeinschaft in erster Linie zu betrachten, sondern als ideelle und kulturelle und als Wertegemeinschaft, ohne dass er je pathetisch darüber geschrieben hätte.
Die österreichische Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel über ihren Landsmann Karl-Markus Gauß, der 2022 mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet wird. Für sein Buch Die unaufhörliche Wanderung, Reportagen, erschienen im Schollnei Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
In der Sekunde nun, da dieser mit den Gebäckkrümeln gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog.
Es ist die berühmte Szene der in den Tee getauchten Madeleines. Mit dem Gebäck erwacht die Kindheit im ersten Band von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Marcel Prousts Erinnerungsstrom ist wie die lose Fotosammlung, die der Schriftsteller als Gedächtnisstütze in einer Kommode verwahrte. Die Arte-Dokumentation Die Welt des Marcel Proust macht sich die Romanform zu eigen. Fotos, Filmaufnahmen von 1880 bis zum Ersten Weltkrieg, die Stimmen der über 100 Romanprotagonistinnen und auch Zeugnisse der Proust-Haushälterin und Freundin Celeste Albaré wirken wie die Proust-Erinnerungen selbst.
Meiner Ansicht nach wollte er schon in seiner Jugend nichts anderes als schreiben. Schon da war das Ausgehen, der Besuch von Salons, nichts als eine Art Nahrung für sein Werk. Er hat schon immer gesammelt und nur davon gelebt.
Die Welt des Marcel Proust. Die Dokumentation ist morgen Abend um 21.50 Uhr auf Arte zu sehen. Tagtäglich schuften mehr als 9 to 5 und trotzdem nicht genug im Portemonnaie. Das betrifft immer mehr Menschen. Die Journalistin und Autorin Julia Friedrichs beschreibt und analysiert in ihrem Sachbuch Working Class anhand von Porträts soziale Ungerechtigkeiten in Deutschland. Morgen Abend liest sie aus dem Buch in Berlin. Julia Friedrichs.
Bei denen, die nach 1980 geboren werden, verdient nur noch die Hälfte mehr als die eigenen Eltern. Das heißt, für die Hälfte gilt eben nicht dieser Satz, ihr werdet es einmal besser haben.
Working Class. Julia Friedrichs liest aus ihrem Buch. Morgen Abend um 19.30 Uhr im Literarischen Kolloquium Berlin. Gabriele Tergit war eine jüdische Gerichtsreporterin und Autorin. 1933 musste sie aus Deutschland fliehen und geriet in Vergessenheit. Mit der Neuauflage ihres Familienepos Effinger 2019 wurde sie wiederentdeckt. Die Theaterfassung des 900-Seiten-Romans ist heute Abend in München zu erleben. Dramaturgin Viola Hasselberg über Tergits Wiederentdeckung.
Warum geht das auf einmal wieder? Eine Hypothese könnte lauten, dass wir heute auch wieder in Umbruchzeiten leben. Zum anderen ist die Autorin eine extrem moderne Schreiberin. Sie pflegt einen Stil von schnellen Schnitten, fast filmisch. Sie beobachtet die Figuren genau.
Effinger porträtiert vier Generationen einer jüdischen Kaufmannsfamilie zwischen 1883 und 1948. In der Inszenierung von Jan Bosse erleben die ZuschauerInnen aus den Wohnzimmern der Effingers heraus den Abgesang des Kaiserreichs, die spanische Grippe, die Ausrufung der Republik und die Machtergreifung der Nazis. Effinger, ein Theaterstück nach dem Roman von Gabriele Tergit. Zu sehen heute Abend um 19 Uhr Münchner Kammerspiele.
Krähen, Schnecken oder auch Esel, das sind nur einige der Hauptdarsteller der erfolgreichen Naturkundenreihe aus dem Mattes und Seitz Verlag. Wunderschön gestaltete Bücher für, würde ich mal sagen, wissbegierige Bibliophile. Jetzt gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, den Hauptdarstellern aus diesen Naturkunden zu begegnen, nämlich in einem Podcast. Den hat Maike Rötzer sich ausgedacht und sie ist jetzt hier bei mir. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Hallo.
Man muss vielleicht wissen, dass Sie dem Verlag Mattes und Seitz durchaus eng verbunden sind, auch persönlich. Wie ist denn da diese Idee entstanden, jetzt auch noch einen Podcast zu machen?
Das ist, ich habe seit Jahren schon begleite ich also diese Naturkundenbände als Lektorin und auch Porträts. Also unter anderem halt jetzt den Igel von Verena Auffermann oder die Tannen von Wilhelm Bode. Und ich habe mich dann immer erst in dem Moment, in dem der Text vorlag, mit diesem Tier auch beschäftigt oder der Pflanze. Ich hatte vorher immer keinen Bezug dazu. Und viele Fragen, wie das so ist, kommen dann erst im Nachhinein. Es ist ja ein schöner Prozess, wenn man erstmal das Manuskript bekommt und dann beschäftigt man sich mit dem Text dramaturgisch und wird immer kleinteiliger, bis also zu den Bildunterschriften und die Bildrechte einholen und so weiter. Und dann ist es immer der Moment, wenn dann also diese Buchpacken vor dem Verlag stehen. Das ist ja unheimlich schön. Dann gibt es also das Ergebnis und dann liegt dieses wunderschöne Buch da. Und dennoch ist ja diese Arbeit nie abgeschlossen. Also die Fragen kommen oft erst im Nachhinein und auch für die Autorinnen und Autoren ist dieses Objekt der Leidenschaft ja nicht abgeschlossen mit dem Buch, sondern sie beschäftigen sich weiterhin mit den Krähen. Also Kurt Riechelmann wird nicht aufhören, die Krähen zu beobachten und sich von ihnen beobachten zu lassen, nur weil das Buch fertig ist. Und so kam eigentlich die Idee, dass ich dachte, ich möchte gerne weiter im Gespräch bleiben mit diesen Autorinnen und Autoren und auch es ist mir immer so gegangen bei der Arbeit am Text, dass ich mich fragte, warum liebt Rüdiger Schaper die Elefanten und nicht die Schmetterlinge? Warum begeistert sich Marc Engelhardt für den Baobab und nicht für die Brennnessel wie Ludwig Fischer? Und da dachte ich, ich möchte gerne mal diesen Menschen, diese Autorin oder den Autor in einer konkreten Begegnung mit diesem Tier oder der Pflanze erleben.
Aber das klingt ja so, als ob man tatsächlich dann in dem Podcast auch nochmal was anderes erfährt, als das, was in den Naturkundenbänden steht.
Ja, es ist ein ganz anderes Medium. Also es ist natürlich viel situativer. Also zum Beispiel werde ich nie vergessen, wie ich also mit Rüdiger Schaper durch den Zoo von Berlin ging und der also wunderbar eloquent über den Elefanten sprach, über die Stoßzähne, über das Verhältnis zum Menschen, zum Elefanten. Und dann stehen wir vor dem Gehege und er war plötzlich ganz stumm. Er staunte einfach wieder vor diesem Koloss und er war wie verliebt wieder.
Ich habe mir natürlich gleich die Esel angehört mit Jutta Persson, weil ich war auch schon mal Esel wandern und finde das ganz tolle Tiere. Hat sie das auch irgendwie begeistert, diese Langohren mal so aus der Nähe mit ihr? Sie ziehen ja da richtig mit ihr los, dann kriegen sie eine Einweisung von so einer Frau, die Esel hat und dann geht es richtig ran ans Tier.
Ja, das war eigentlich sehr überraschend für mich. Ich bin ja nicht gewohnt, mit diesem ganzen technischen Equipment auch umzugehen, hat das also gelernt. Da Christian Möller hat mir geholfen, den hatte ich vorher gefragt, gesagt, ich möchte gerne einen Podcast machen, ich weiß gar nicht wie. Und dann hat er mir also eine Mikropuschel in die Kamera gehalten, alles per Zoom, und hat mich da angeleitet. Und dann war ich gerade bei den Eseln überrascht, dass nun Katrin, diese Eselbesitzerin, sagte, ja, Fiona, der Esel von Jutta, braucht eine Begleiteselin. Und dann war ich also plötzlich mit diesem Mikrofon, diesem kleinen Apparat und dieser Eselin am Halfter Strick unterwegs. Und das war wirklich absurd, dass ich diesen Esel auch selbst kennenlernte und dann nur so querfeld eingezerrt wurde und man nur rüberrufen konnte, Jutta, wie ist das mit Nietzsche und den Eseln? Also das Störrische dieses Esels, das haben wir beide dann da ja auch konkret erlebt. Und auch wenn Jutta sagt, ich liebe das Störrische am Esel, so haben wir doch manchmal, haben wir auch...
Ich erinnere mich auch, dass wir da oft stehen bleiben mussten, einfach weil das Tier frisst dann die ganze Zeit und will einfach nicht weitergehen. Aber das wird ja auch schön erklärt dann in dem Podcast, dass das ist einfach bei denen so.
Ja, das ist bei denen so. Und Katrin sagt ja auch, dass sie nicht gut sehen und deshalb jedes Geräusch und alles ganz intensiv aufnehmen und darauf reagieren, indem sie einfach mal in Habachtstellung bleiben. Aber wir waren so in der Form auch nicht drauf gefasst. Wir sind nicht weit gekommen.
Also man lernt unheimlich viel. Ich wusste das auch nicht mit dieser Fellzeichnung, dass die ja da quasi wie so ein Kreuz auf dem Rücken haben, die Esel. Und das habe ich mir jetzt gemerkt. Also ist doch offenbar so ein Podcast eine ganz gute Form der Bildungsvermittlung.
Ja, ich finde ja, weil man im Gespräch bleibt und auch die Fragen, die mir kommen, vielleicht auch der Zuhörer oder die Zuhörerin hat. Also das ist ja dann bei einer Erklärung, wenn man es im Buch nimmt, man das so auf und vergisst vielleicht auch einiges. Aber dann in der Situation selbst wird es nochmal anders und konkret benannt.
Was war denn bis jetzt so das Lustigste, was Sie erlebt haben? Wie viele haben Sie eigentlich schon gemacht? Wie viele Folgen?
Bislang sind 5 fertig. Also 3 sind schon zu hören, da auf Spotify, Apple Podcasts. Überall kann man die sich runterladen. Und jetzt sind 5 fertig und die nächsten werden also die Wölfe sein. Jetzt kommen erstmal die Tauben auf Sendung am 15. Dezember. Und da war es zum Beispiel auch lustig, dass dieser Taubenschwarm, ich bin mit Karin Schneider losgezogen, war nicht drauf gefasst, dass sie wirklich diese 15 Kilo Säcke Taubenfutter hat. Und sie erklärte mir, dass in ganz Berlin die Taubenfütterer werden beliefert aus Polen mit einem Lieferanten mit original Taubenfutter. So hat sie also diese, in der Wohnung stapeln sich also diese Taubenfuttersäcke. Und wir zogen dann los, glaube ich, mit 3 Kilo. Und das, was sie im Buch benennt, dass nämlich die Stadt ja auch gegen die Taube arbeitet, die Taube zu kämpfen hat in der Stadt, das wurde dann im Podcast eigentlich dadurch nochmal klarer, weil wir wirklich uns durch diese Stadt bewegt haben und diese Tauben irgendwie versuchen da ihre Nischen zu finden, um zu nisten und ja auch bekämpft werden. Und das wurde dann während dieses Ganges, den wir gemeinsam zu den Tauben gemacht haben, auch nochmal anders klar, als wenn man es nur benannt hätte.
Haben denn die Autoren auch gleich alle Lust gehabt, da mitzumachen?
Ja, bislang ja. Die fanden irgendwie die Idee schön und dann auch natürlich den Kontakt, dass wir weiterhin im Gespräch bleiben. Viele Autorinnen und Autoren kenne ich ja eigentlich nur per E-Mail. Ich habe Karin Schneider zum Beispiel das erste Mal wirklich getroffen anlässlich dieses Podcasts. Vieles wird ja nur über E-Mail oder mal ein Telefonat verhandelt, was den Text anbetrifft.
Sie arbeiten ja auch als Sprecherin, auch hier bei uns im Sender. Ja. Man hätte ja auch eine schöne Feature-Serie daraus machen können. Warum fiel dann die Entscheidung in Richtung Podcast?
Ach, das war gar keine Entscheidung gegen ein Feature. Also das mache ich gerne. Der Podcast war einfach dann für den Verlag, weil ich im Verlag arbeite und dachte, ach, dann mache ich noch einen Podcast für den Verlag. Das war aber gar nicht eine Entscheidung gegen etwas.
Was mir noch aufgefallen ist, da sind ja auch einige der Autoren, die jetzt gar nicht unbedingt Fachleute für ihr Gebiet sind in dem Sinn. Also der Riechelmann ist Biologe, aber das ist, glaube ich, einer der wenigen Autoren, die tatsächlich Fachmann in Tierfragen sind. Ist das eigentlich eher positiv? Gucken die dann weiter darauf, als wenn ein Fachmann sich so einem Tier widmet?
Ich finde ja, weil es auch mal eine ganz andere Art der Beschäftigung ist. Und der Movens, der jeweiligen Autorin oder des Autoren, der ist ja immer diese absolute Liebe und Hingabe an dieses Tier, die sich nun verbinden und sagen, also für mich ist es der Fuchs. Der beschäftigt mich immer schon als Kind. Und dann darüber hinaus halt die Beschäftigung, wie ist eigentlich der Fuchs kulturhistorisch einzuordnen? Wo kommt der vor? In welchen Märchen? In welchen Musiken? Und dadurch ist es nochmal ein anderer Zugang, als wenn ich jetzt rein als Biologe darauf schaue.
Und wer kommt jetzt als nächstes dran? Wen können wir noch hören?
Wen wir hören können? Jetzt also Karin Schneider, wie gesagt. Und dann kommen die Elefanten im Januar, dann kommen die Wölfe. Und ich habe dann ja, die ganze Reihe wollte ich durchmachen. Also die Kröten, die Schnecken, es gibt noch ein ganz tolles Porträt über die Schweine, die Heringe, da wollte ich natürlich gerne auf so einen Ostseekutter. Also ich möchte.
Sie haben sich auch selbst eine schöne Beschäftigung damit verschafft.
Ja, das ist
ein bisschen. Bin begeistert, Maike Rötzer. Dankeschön für Ihren Besuch und alles Gute.
Ja, danke Ihnen.